zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit...
Hi, hier ist Anna Gierke.
Rosa Husmann, hallo.
Und Alessa Völzko, moin.
Ja, falls ihr euch jetzt fragt, Mensch Philipp, du klingst aber anders.
Ich bin erkältet.
Habe ich für den oder diejenige eine frohe Kunde mitzuteilen. Und zwar sind wir neu besetzt. Hallo Anna.
Hey, hallo.
Willkommen in unserem Selbsthilfelesekreis.
Ja, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, ich habe Philipp einmal kurz rausgeboxt. Spaß. Philipp hat sich freiwillig entschieden.
Und freiwillig rausgeboxt.
Nein, ich bin dann für ihn eingesprungen. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich bin Anna, offensichtlich. Studiere auch, so wie alle anderen. Und lese sehr viel und sehr gerne, komme aber da nicht wirklich zu und dachte mir dann, vielleicht, wenn ich mir irgendwie noch so eine kleine Verpflichtung dazu tue, dann mache ich es vielleicht ein bisschen öfter. Hat doch gut funktioniert. Ich habe ein Buch gelesen. Jetzt bin ich hier.
Yay. Anna, wie alt bist du?
24.
Okay,
oha,
cool.
Das wusste ich selbst nicht.
Also bist du hier das Sandwich-Kind, weil ich bin 23, 24 und dann kommt alles an.
Ja. Ich bin 25, ist jetzt auch nicht so schlimm,
Frau,
dass man es jetzt auch nicht sagen müsste.
Ich dachte, ich verheimliche das, weil es ja auch ne, mit einem bestimmten Alter, da redet man ja auch nicht mehr drüber.
Boah.
Scherz beiseite. Anna ist mit ihrem Eintritt in unsere Podcast-Crew auch direkt durchgestartet und hat auch dieses Mal schon ein Buch mitgebracht.
Ja, ich dachte mir, also eigentlich dachte ich mir selbst gar nichts. Alessa hat mich nämlich gefragt, ob ich Lust habe und ich hatte auch Lust. Und das Buch habe ich eigentlich ausgewählt, weil ich gesehen habe, dass es auf der Liste für den Deutschen Buchpreis steht.
Sie ist sogar unter den Finalisten mittlerweile.
Mhm, Shortlist.
Mhm.
Und ich fand den Titel super interessant. Reden wir auch nachher wahrscheinlich nochmal drüber, was wir so damit verbinden oder so. Aber Djinns ist ja an sich, klingt erstmal nach... Also ich habe an Fabelwesen gedacht, Aladdin aus der Wunderlampe, aber gleichzeitig war es ein ganz normaler Gesellschaftsroman und das fand ich so super interessant dazwischen. Und dann habe ich auch noch Rezensionen gelesen und tatsächlich hat die Zeit das Buch ein bisschen gehatet, wenn man es so ausdrücken möchte. Also die Autorin war gar nicht begeistert und die Süddeutsche hat dagegen eine richtig gute Rezension geschrieben. Und dann dachte ich mir, ich würde gerne mal rausfinden, was so unsere Meinung dazu ist.
Ja, es geht um das Buch Djinns und wir haben uns auch ein bisschen was Interessantes zu der Autorin rausgesucht.
Und das hören wir jetzt.
Net to know. Geprägt davon, dass ihre Großeltern als türkische GastarbeiterInnen nach Deutschland kamen, wuchs Fatma Aydemir in einem Karlsruher Vorort auf. Sie studierte Germanistik, bis sie den Beruf der Redakteurin bei der Taz ergriff und sich immer mehr mit Literatur und der Türkei beschäftigte. Als Reaktion auf die eingeschränkte Pressefreiheit in der Türkei richtete sie das zweisprachige Webportal taz.gazette ein. Schließlich erschien 2017 ihr Debütroman Ellbogen, ausgezeichnet mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis. Die Kritik über die Story ist gespalten. Auf der einen Seite wird der Roman hoch gelobt, auf der anderen Seite wird sich eine differenziertere Sichtweise gewünscht. 2020 erscheint der zweite Roman von Fatma Aydemir und ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. In einer von Wut über soziale Ungerechtigkeiten mitreißenden Erzählweise berichtet Fatma Aydemir in dem Roman Djinns ein Stück weit auch über sich selbst.
Ich finde es gut, dass du nochmal gesagt hast, Anna, dass die Süddeutsche und der Deutschlandfunk?
Ja? Nee, ja, die Zeit.
Die Zeit. Sich so, komplett verschiedene Kritiken hatten, weil das beim ersten, beim Debütalbum, Debütroman genau das gleiche war. Also vielleicht kommen da die gleichen Kritikpunkte drauf und da kommen wir später aber nochmal drauf zu sprechen.
Genau, also die Thematiken scheinen die Geister ein bisschen zu spalten, die da aufgegriffen werden und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde sagen, zu unserem persönlichen Resümee kommen wir am Ende, aber vielleicht können wir einmal gerade grob umreißen, worum es eigentlich geht. Was erzählt denn diese Geschichte überhaupt?
Die Geschichte wird aus der Perspektive von 6 Leuten erzählt. Es ist eigentlich prinzipiell ein Kammerspiel, wenn man so möchte. Also es spielt sich eigentlich nur in der Wohnung in Istanbul ab, in der die der Vater der Familie am Anfang kauft, wo er dann auch drin verstirbt. Und dann kommt seine Familie nach Istanbul, um ihn zu beerdigen, weil das nach der Tradition 48 Stunden nach dem Tod geschehen muss. Und in dieser Zeit entfalten sich so diese ganzen Verflechtungen der Vergangenheit, die die einzelnen Charaktere miteinander haben, aber auch so alleine. Also da werden dann die Lebensgeschichten erzählt, obwohl sie praktisch im selben Raum sind, durch so Rückblicke und dann immer aus den 6 verschiedenen Perspektiven.
Genau, also die Geschichte startet quasi, beginnt mit dem Tod von dem Hussein, also dem Vater der Familie, dem Oberhaupt quasi, und spielt sich dann quasi aus verschiedenen Perspektiven ab, wo die einzelnen Personen jeweils ihre eigene Lebenserfahrung darlegen. Und für mich haben sich da ganz viele Thematiken abgespielt. Und zwar irgendwie auf der einen Seite so, wie die einzelnen Menschen jeweils unter patriarchalen Strukturen irgendwie leben, und was sie quasi darunter erleiden. Und das heißt nicht nur, dass die Frauen unter diesen patriarchalen Strukturen irgendwie in bestimmte Formen gedrängt werden, sondern eben auch die Männer, die aus ihren eigenen Geschichten quasi erzählen, inwiefern so kulturelle Aspekte sich auf die Identität ausgeübt haben oder ausgewirkt haben. Ich finde, es geht generell auch total viel um das Thema Identität und wer bin ich und was macht meine Kultur oder meine Glaubensweise und so weiter mit mir und wo finde ich mich wieder. Aber eben sowas wie mentale Gesundheit oder in diesem Fall mehr mentale Krankheit, die aufgegriffen werden. Homosexualität, Transgender-Identitäten oder eben auch diese queerphoben Sichtweisen, die dann das irgendwie reflektieren und so weiter. Also da kam so eine geballte Ladung von ganz, ganz verschiedenen Thematiken auf mich zu. Und es hat mich so ein bisschen überrumpelt und gleichzeitig fand ich super krass. Also mich hat das voll bewegt. Und ich glaube, das lebt auch davon, dass es diese verschiedenen Perspektiven hat, diese verschiedenen Sichtweisen, wie du gerade gesagt hast, dieses Kammerspiel quasi. Mir hat es total gut getan, also diese einzelnen Personen quasi einzeln kennenzulernen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch nur bewundern, dass diese vielen Personen, die dann noch kommen, und dann kommen noch Enkelkinder von Hussein mit dazu, wie verstrickt das alles miteinander ist und dass man sozusagen, man hat diese eine Erzählperspektive aus der Ich-Perspektive sozusagen gehabt von dem einen Charakter, aber erfährt dann erst im übernächsten Kapitel zum Beispiel durch die Sichtweise von einem anderen, wie es dann doch noch weitergegangen ist oder wie er von außen gewirkt hat. Das fand ich total spannend.
Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass die sind eine Gastarbeiterfamilie. Also Hussein kommt als Gastarbeiter nach Deutschland und die Familie selbst zieht dann zuerst aus einem kurdischen Dorf in eine Stadt und dann von da aus nach Deutschland. Also es ist einmal so, dass diese Riesenthematik und auch diese Geschichte, so dass alles, was sich im Dorf abspielt, so eine wird zurückgelassen aus der Familie, wird dann erst später geholt. Das erfährt man auch erst alles im Laufe des Buches. Und ich fand es auch krass, also es war wirklich eine sehr intensive Leseerfahrung, weil man also einerseits andauernd in eine andere Person reingeschmissen wird, die auch immer anders zu lesen ist. Also auch so, was den Text angeht, was die Erfahrung angeht, was die Wortwahl angeht, fand ich super spannend. Aber andererseits ist es auch dann so eine stringente Geschichte, die sich aber auch erst, wie du gerade gesagt hast, Alessa, so im Laufe des Leseflusses erschließt.
Ich persönlich fand zum Beispiel, dass man die Persönlichkeiten der einzelnen Charaktere durch die Art und Weise kennenlernen konnte, wie sie geschrieben wurden. Ich habe mir da so ein, zwei Beispiele zu aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass bei Peri die jüngere Tochter, aber nicht die jüngste in der Familie.
Das Sandwich-Kind.
Genau, dass sie zum Beispiel direkt nach dem Abi ist sie sofort zum Studieren quasi nach Stuttgart gezogen, wollte so dieses ganze Familienleben zurücklassen. Frankfurt, nicht Stuttgart. Oh, ich mache mich unbeliebt. Also auf jeden Fall in eine Uni-Stadt gezogen und sich irgendwie in so ein Partyleben gestürzt hat. Die aber eben auch als einzige irgendwie das Gymnasium besucht hat und die als einzige die Uni besucht hat und so weiter. Die jetzt zum Beispiel in ihrem Redefluss oder in ihrer Erzählweise immer wieder Zitate von Nietzsche oder von Adorno und so weiter. Und es spiegelt quasi so eine Art ja, Lebensrealität wieder, mit der ich mich zum Beispiel ein Stück weit irgendwie identifizieren konnte. Aber auf der anderen Seite hat man zum Beispiel Hakan, den ältesten Sohn, der total gestresst ist und der irgendwie jetzt auf der Autobahn irgendwie total gestresst versucht, noch pünktlich zur Beerdigung seines Vaters nach Istanbul zu kommen, der total viel Energy getrunken hat und der halt voll wirr ist im Kopf und quasi so ein bisschen ja, so seine Gedanken gar nicht so richtig sortieren kann, weil er irgendwie ganz viel auf einmal denkt und der hat total viele lange Sätze ohne Punkt, die sich so durchziehen und das wirkt alles so hektisch. Mhm. Und Emine, die Mutter, hat zum Beispiel ganz viele Fragezeichen. So, und ich habe so ein bisschen feststellen können, dass ich dadurch so die Persönlichkeiten der Charaktere so wahrnehmen konnte und so ein bisschen verstehen konnte, obwohl das nicht so explizit beschrieben wurde, wie diese Menschen eigentlich wirken sollen quasi. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
Also wir hatten ja gerade schon angeschnitten, die Geschichte beginnt damit, dass Hüseyin in die Wohnung in Istanbul, in die erste Eigentumswohnung kommt. Es war sein langer Lebenstraum, er hat sehr körperlich dafür gearbeitet und ja, kurz nach diesem Wohnungserwerb verstirbt er dann an einem Herzinfarkt. Und Rosa, was du gerade angesprochen hast, ist diese besondere Schreibweise, um den Charakter darzustellen, finde ich, sieht man auch in Hüseyin. Ich hatte schon befürchtet, dass es das ganze Buch über so diese Schreibweise so wäre, weil das hätte ich als sehr anstrengend empfunden. Aber das Besondere bei Hüseyin ist nochmal, dass er sozusagen an ein unbestimmtes höheres Wesen spricht. Also so als Beispiel jetzt, ich paraphrasiere, ich habe es jetzt nicht vorliegen, jetzt sieh dich an, Hüseyin, das ist deine eigene Wohnung und guck mal, hier wurden die Aprikosen auf dem Tisch niedergelassen, du kannst so stolz auf dich sein und das ist so eine Blickweise von ihm nach außen, was dann auch total Sinn gemacht hat, dass er dann gestorben ist.
Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, es ist die Blickweise von außen auf ihn. Weil, also ich habe das nämlich so gelesen, mit dem Titel auch im Hinterkopf, für mich war das so eine kleine Person, die auf der Schulter sitzt irgendwie und ihm so das so ins Ohr flüstert. Und ich fand das übelst cool, dass ich so direkt da reingekommen bin und dann so dieses, das waren irgendwie so eigene Gedanken, wie so eine zweite Person im Kopf, aber gleichzeitig auch trotzdem so die Perspektive von außen. Und ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das Buch so weitergeht.
Also das Gleiche passiert ja auch am Ende bei der Mutter, bei Emine nochmal. Das ist quasi so von außen die Erlebnisse quasi von einer äußeren Persönlichkeit, wer auch immer das sein mag, eine Erzählpersönlichkeit quasi wiedergegeben werden. Und ich habe das so ein bisschen so gelesen, dass das so ein bisschen diese Autonomität der Gedanken widerspiegelt, die halt gerade in der älteren Generation nicht so vorhanden ist. Also, dass die jüngeren Kinder viel eigenständiger denken und viel eigenständiger ihre Identität entwickelt haben, während Hüseyin und Emine irgendwie diesen sehr konservativen kulturellen Strukturen so ein bisschen erlegen sind und das quasi von außen viel eingewirkt wird oder viel mehr eingewirkt wird als jetzt auf die Kinder. Und deswegen habe ich so diese Sichtweise, die von außen die Erlebnisse und die Gedanken quasi aus dritter Person irgendwie so ein bisschen erzählt, habe ich halt quasi ja damit verbunden, dass sie halt irgendwie in ihren eigenen Gedanken gar nicht so frei sind unbedingt, wie halt die Kinder es versuchen zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen mit hergeholt.
Oder es liegt daran, dass beide halt so in Todesnähe sind, ne? Es kann vielleicht auch
Spoiler
sein.
Spoiler!
Oh, sorry, das habe ich gespoilert.
Ja, ich glaube, dieser Podcast wird auch einfach nicht mehr spoilerfrei. Ich glaube, wir können auch einfach dazu sagen.
Ja. Schreiben wir da drunter.
Also wenn ihr jetzt schon eingeschaltet habt, wir haben es da drunter geschrieben, wir sind fein raus.
Ab Minute so und so, Spoiler.
Sorry.
Oder einfach parallel lesen, super schnell lesen und jetzt schon mit dem Buch zu fertig sein.
Ja, genau, das ist immer gute Idee. Ja. Genau, also wir haben jetzt gerade den Vater beschrieben und dann gibt es noch Emine, seine Frau, die quasi als zweiter Oberhaupt der Familie quasi die Entscheidungen trifft, die Hüseyin an einem bestimmten Punkt irgendwie vorher lauter Erschöpfung gar nicht mehr treffen kann und sehr viel vorgibt, wie die Kinder zu leben haben und was sie irgendwie, wie sie ihre Freizeit zu verbringen haben, was ihre Ziele sein sollten und irgendwie sehr viel Autorität auf die Kinder ausübt. Und gleichzeitig aber, es ist nie so ganz offensichtlich oder zumindest nicht aus ihrer eigenen Sicht offensichtlich, aber gleichzeitig an Depressionen leidet. Weil sie eben sehr viel in ihrem eigenen Leben erlebt hat, was sie nie verarbeiten konnte. Und das gibt eine so eine sehr beschreibende Szene, wo Peri, die jüngere Tochter, duschen ist und dann quasi hinter dem Duschvorhang sieht, wie ihre Mutter versucht, sich mit so Chlorreiniger umzubringen. Und so dieser augenöffnende Moment, okay, die Mutter hat anscheinend total krass mentale Probleme, die nie einfach wahrgenommen oder ernst genommen werden, verändert in der Wahrnehmung der Mutter quasi so einiges. Und die versuchen dann quasi, oder die Tochter versucht dann mit ihr auch zu einer Therapeutin zu gehen und die Mutter blockt es total ab. Also irgendwie, sie fühlt sich super unwohl und kann es gar nicht so richtig veräußerlichen, kann gar nicht so richtig erklären, was sie eigentlich empfindet. Aber die Frau hat ja total viel durchgemacht. Also vielleicht wollen wir das einmal kurz zusammenfassen, was eigentlich so in ihrem Leben passiert ist.
Also Ausgangssituation ist ja, dass sie in einem Dorf leben eigentlich. Auch Hüseyin und Emine zusammen, die heiraten dort und leben dann da, kriegen auch Kinder. Aber Hüseyin geht in den Militärdienst in den 90ern. Man weiß nie ganz genau, was da passiert. Es wird auch nicht erzählt, Aber es ist eigentlich schon ziemlich klar, sie sind ja auch kurdisch zu dem Zeitpunkt noch, dass Hüseyin dann wahrscheinlich in dem Konflikt auf türkischer Seite kämpfen musste. Und ab dem Zeitpunkt wird auch dieses Kurdische aus der ganzen Familie rausgestrichen. Also Hüseyin verbietet das Sprechen der Sprache und sie ziehen dann auch aus dem Dorf weg. Und dadurch verliert Emine so zum ersten Mal ihre eigene Identität. Sie sagt das dann auch, dass Hüseyin ihr später zweimal das etwas genommen hat. Und das ist halt einmal das zum ersten Mal wahrscheinlich diese kurdische Identität. Und dann, als sie dann aus der Türkei nach Deutschland gehen, kommt sie dann nochmal in ein neues Land, das nochmal eine neue Sprache spricht. Dann nicht Türkisch, sondern wirklich Deutsch, wo sie sich nochmal so ausgeschlossen fühlt, mit Rassismus in Begegnung kommt und sowas. Und dazu kommt auch noch, dass sie eigentlich nicht drei Kinder haben, wie man eigentlich denkt. Vier Kinder, ich vergesse die ganze Zeit einen. Also eigentlich, im Buch werden vier Seiten beschrieben, vier Kinder. Aber eigentlich haben sie noch ein fünftes Kind.
Ja, genau, der Erstgeborene. Der Erstgeborene wird als weiblich gelesen und nach der Geburt ein weibliches Geschlecht quasi zugesprochen. Und die ersten Tage sind für Emine total glückerfüllt und sie hat das total positiv in Erinnerung, bis zu dem Punkt, wo das Kind ihr weggenommen wird. Und zwar, weil die Familie des Bruders ihres Mannes, also ihr Schwager und ihre Schwägerin, selber keine Kinder bekommen können und quasi von oben, von den Älteren, wie so immer sehr ominös, wird immer von den Älteren gesprochen. Man weiß immer gar nicht so genau, wer da jetzt die entscheidenden Personen sind, aber die Älteren haben beschlossen, dass dieses erstgeborene Kind von Emine eben weitergegeben werden soll, weil die Familie des Bruders ihres Mannes eben keine Kinder bekommen können. Und genau, das wird halt über ihren Kopf hinweg entschieden und sie kann sich gar nicht dagegen wehren. Und ihr wird dann dieses Baby aus den Armen genommen. Und das stößt sie total in ein mentales Loch und sie findet sich ganz, ganz schwer damit zurecht. Genau. Und die Person, die sie quasi als Mädchen abgegeben hat, identifiziert sich aber selber quasi als Mann. Und ab einem bestimmten Alter outet er sich auch, also in dem Moment dann Shivan, als Transmann. Und das ist so eine Thematik, die für mich total unerwartet kam und für mich auch so eine Art Plot-Twist war. Also, dass diese Person, die halt quasi nur so am Rande irgendwie in Erscheinung tritt, auf einmal so nochmal so charakterisiert wird und so erfüllt wird quasi mit Geschichte. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber so dieser Plot-Twist, wo auf einmal der Shivan nochmal quasi als Person auftritt, das hat mich voll überrascht. Ich weiß nicht, möchte jemand kurz einmal in Tiefe erklären, worum es da geht?
Vor allem, wir haben Shivan ja auch schon in einer anderen Person, also aus einer anderen Perspektive kennengelernt und zwar nimmt er Kontakt auf zu Peri. Und man weiß halt einfach nicht, also er tritt einfach in Peris Leben. Peri hat halt ein Interesse an ihm und er blockt dann ab und kehrt dann nie wieder. Man weiß halt nicht, was da irgendwie war. War das jetzt ein Flirt oder ist das halt einfach nur irgendwie eine nette Person? Ist das so eine verlorene Seele, die sich mit ihr unterhalten wollte? Und ich fand dieses Kapitel von Emine einfach total augenöffnend, weil man hat gemerkt, wie ist eigentlich die Ehe zwischen Hüseyin und Emine gelaufen? Was ist da alles schief gelaufen? Auch einfach dieser Umstand, dass Emine mit 16, glaube ich, oder mit 12 wurde ihr versprochen, dieser Mann ans, versprochen, die Hand versprochen. Und mit 16 kriegt sie, glaube ich, schon das erste Kind. Und dass halt dieses Erstgeborene dann bei Peri wieder auftaucht und auch Kontakt zu Hüseyin aufnimmt. Und einfach, weil Emine Shivan nicht erkennt, weil ja, war ja halt ein Erstgeborenes von 2-3 Monaten, das dann weitergegeben wurde an die Schwägerin, hat sie halt gedacht, er würde sie betrügen. Also es sind halt einfach so richtig viele Verzweigungen, die dann auch auf die Kinder wieder ausstrahlen. Und dann hat dieses Kapitel wirklich sehr viele Sachen aufgedeckt.
Und tragisch. Also ich fand es so tragisch, dass es dann, weil Shivan ruft dann an und Emine erkennt die Stimme nicht am Telefon, legt dann auf und im Endeffekt stellt sich heraus, dass es doch ihr Sohn ist, der dann auch Kontakt zu ihrem Mann aufgenommen hat. Und sie hat ihn aber trotzdem nie wieder getroffen. Obwohl das so eigentlich, also das verlorene Kind was ist, was sie so lange belastet, das belastet auch alle anderen Beziehungen zu ihren Kindern. Und am Ende wird das nicht aufgelöst.
Genau, und so diese persönliche Beziehung geht so bis zur Geburt zurück. Also das basiert so ein bisschen darin, dass sie das Gefühl hat, dass die erste Geburt von ihrem ersten Kind total schön war und dass das überhaupt gar kein schmerzerfülltes Erlebnis war oder so weiter, dass das Kind selber total ruhig war in den ersten paar Wochen und dass bei der zweiten Geburt quasi von Safda, von der ältesten Tochter dann, dass sie total die Schmerzen hatte und dass das total schlimm war. Und darauf zurück verläuft quasi schon diese angespannte Beziehung, die alle untereinander haben. Und Chivan stirbt dann tatsächlich auch in einem Autounfall, weshalb er sich halt eben nie wieder bei Peri meldet. Oder wer weiß, ob er sich nochmal gemeldet hätte, aber das ist irgendwie so ein bisschen dieses Endgültige. Und was mich irgendwie total gereizt hat an der Sache, war der Umgang mit Pronomen. Dass quasi Peri, die in ihrem Studium immer quasi mit Geschlechtsidentitäten konfrontiert wird und sich damit aktiv auseinandersetzt, Emine versucht beizubringen, dass es eben Pronomen gibt, in die halt eben bestimmte Geschlechternormen irgendwie vorgeben und wie man damit umzugehen hat und so weiter.
Das war übrigens eine Stelle, die mich sehr an so mich selbst irgendwie erinnert hat. Also so, wenn man aus dem Studium nach Hause kommt zu seinen Eltern und dann meint, ich habe jetzt hier Texte gelesen und muss euch mal erklären, was ich da gelesen habe. Und dann sind die Eltern einfach so, okay, cool.
So, ich check gar nicht, was du gerade sagen willst, aber danke für den Versuch. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Aber dass es dann eben aufgegriffen wird, ne? Also, dass Emine sagt so, boah, Peri, was redest du? Ich verstehe überhaupt gar nicht, was du meinst. Und irgendwie, dass ein Mensch ja doch total davon irgendwie geleitet ist, mit welchen Pronomen er sich identifiziert, wird in dem Moment klar, wo halt das Erstgeborene halt immer nur mit den türkischen Pronomen, die halt nicht geschlechterspezifisch sind, irgendwie angesprochen wird oder über die Person gesprochen wird. Und das fand ich total spannend, dass halt Geschlechteridentität eben so krass auch mit der Sprache verknüpft wird in dem Moment. Und das ist so diese Realisierung, dass es halt einfach so übergreifend ist und wie sich dieser Bogen spannt, von dem Peri erklärt das irgendwie und wird überhaupt nicht ernst genommen zu in der eigenen Erzählung, wird das aber trotzdem irgendwie aufgegriffen von Emine und das fand ich irgendwie total spannend.
Ja, wollen wir einmal, wenn wir schon bei Peri sind, einmal kurz einen Blick auf Peri werfen?
Ja, gerne, wirf mal drauf.
Ich werfe mal einen Blick und er landet in Frankfurt, das ist nämlich da, wo Peri zum Studieren hinzieht. Also sie zieht mit ihren Eltern schon relativ, also als sie noch sehr relativ jung ist, nach Deutschland und geht dann zur Schule, zum Gymnasium und schließlich zur Uni. Studiert dann dort Germanistik und noch was, auf jeden Fall Germanistik. Und ja, kommt dann so mit diesem ganzen Studieleben in Berührung, Drogen, Feiern, also Eskalation, so auch ein bisschen im Gegensatz zu der Erziehung, die sie so von zu Hause bekommen hat, bricht dann auch so ein bisschen mit ihrer Mutter auf jeden Fall, weil sie aber gleichzeitig auch viel nicht erzählt. Also die wissen gar nicht, was sie eigentlich so macht in Frankfurt. Sie wissen zum Beispiel auch nicht, dass sie einen Freund hat. Also sie ist dann auf einem bestimmten Zeitpunkt in der Beziehung mit
Armin heißt er, glaube ich.
Ja. Armin. Da habe ich auch wieder gemerkt, das ist einfach, das Buch spielt in den 90ern, die Namen sind auch ein bisschen älter. Aber mit Armin und Armin ist, würde sagen, drogenabhängig oder es wirkt zumindest so. Auf jeden Fall konsumiert er sehr viele Drogen und am Ende macht Peri mit ihm Schluss und dann bringt er sich auch um. Es ist nicht so ganz klar, ob der Suizid damit jetzt wirklich direkt zusammenhängt, aber im Endeffekt ist es auch egal, weil einfach eine sehr nahe Person für Peri stirbt. Das ist sowas, was sie als Person dann auch sehr mit weiterträgt, weil sie es gleichzeitig ihrer Familie auch nicht erzählt. Und die wissen dann gar nichts davon. Und das kommt dann erst später raus.
Ja, genau. Und Peri ist sehr emanzipiert und befasst sich eben mit den patriarchalen Strukturen, die sie umgeben und die sie quasi erlebt. Was ja in Kulturkreisen, wo diese patriarchalen Strukturen irgendwie so vehement etabliert sind, wie es eben, und das ist jetzt despektierlich gemeint ist, im Islam eben ist. Das ist halt einfach so und da ist es eine strukturelle Problematik, die, glaube ich, irgendwie jetzt gar nicht wertend eingestuft werden soll. Aber mit diesen eigenen Erfahrungen befasst sie sich halt auf einer Ebene, die dadurch geleitet ist, dass sie halt mit Menschen in Kontakt kommt, die das halt sehr viel reflektierter quasi aufgreifen. Und sie hinterfragt es halt total und sie versucht es auch zu Hause zu hinterfragen, aber stößt halt immer auf taube Ohren und kann das gar nicht so umsetzen. Aber ihre eigene Identität wandelt sich halt total in dem Moment, wo sie halt diese Gemeinschaft findet, die ihr halt quasi auftut, dass es halt diese Probleme übergreifend gibt und dass es nicht nur ein Ding, was in ihrer Familie oder in ihrem Kulturkreis passiert, sondern übergreifend, dass halt irgendwie Frauen unter bestimmten Unterdrückungen leiden. So die Art und Weise, wie sie sich dann selber quasi mit ihrer Identität auseinandersetzt, fand ich total spannend. Dass ihr selber quasi in einem bestimmten Moment klar wird, okay, ich bin eigentlich Kurdin. Und was heißt das für mich? Und was mache ich jetzt? Und was bedeutet es eigentlich, Kurdin zu sein? Das fand ich super spannend. Also, dass auch quasi Chivan in ihr Leben kommt und ihr das erstmal so aufzeigen muss. Und sie fragt dann, aber was mache ich denn jetzt? So, was heißt das denn? Wie bin ich denn Kurdin? Weil sie das einfach quasi einfach nie gelernt hat und in der Familie so verschwiegen damit umgegangen wurde und ihr das quasi einfach verboten wurde, diese Existenz zu leben. Und sie stößt eben damit auch immer wieder an. Also wenn sie quasi Hakan, ihren ältesten Bruder, irgendwie darauf anspricht, dann ist sie einfach so, jo, wovon redest du eigentlich? So, wir sind keine Kurden. Das ist einfach nicht so. Aber sie sagt selber so, doch, ich bin Kurdin und ich glaube irgendwie an diese Existenz und an meine eigene Identität. Und das ist irgendwie so voll der Clashing Point in der Familie.
Also ich habe die Frauen in diesen Büchern, in dem Buch auch sehr bewundert. Also einfach Peri, diese starke Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast, Rosa, aber auch Safda ist total stark und hat auch einfach eine ultra krasse Entwicklung in ihrem eigenen Kapitel. Sie ist ja dann das zweitgeborene Kind von Emine, denkt halt, sie wäre die Älteste und bekommt den Namen von aus ihrer Sicht wahrscheinlich verstorbenen Erstgeborenen. Einfach aus dem Grund, weil sie ist im Winter geboren und da sind die Straßen halt im Dorf dicht und dann hat sie halt die Geburtsurkunde von dem anderen Baby gekriegt und hat schon da auch wieder eine Art Identitätsverlust, weil sie das Gefühl hat, als ob es halt eine gestohlene Persönlichkeit wäre. Also sie weiß nicht so genau, wie soll sie es einordnen. Also zum einen fühlt sie sich dankbar, dass sie diesem Namen ein neues Leben geben darf, aber zum anderen hat sie auch das Gefühl, als ob sie jemanden diesen Namen geklaut hätte und nie was Eigenes gehabt hätte. Und sie wird von der Familie, finde ich, schlecht behandelt, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil Emine einfach diese schwere Geburt und diese schwere Kindheit von Safda mitbekommen hat. Sie wird erst sehr spät nach Deutschland geholt und dann wird sie einfach in so einen Käfig gesteckt von dieser Familie. Sie wird von Emine gesagt, nee, du bist zu alt, du kannst jetzt nicht mehr zur Schule gehen, obwohl sie halt 8 ist oder so. Also wirklich noch in einem Alter, wo man eigentlich Kinder in Deutschland zur Schule schickt. Wird dann auch zwangsverheiratet mit einem Mann, der sie überhaupt gar nicht gut behandelt und versucht sich aus diesem Käfig so rauszukämpfen. Also versucht eine Geschäftsfrau zu werden, das ist immer ihr Wunsch und schafft es dann auch tatsächlich.
Ja, sie wird dann am Ende, führt sie ein italienisches Restaurant. Ich finde, ihre Geschichte ist unheimlich bewundernswert, weil sie sich wirklich, also sie beißt sich einfach durch. Sie lernt selbst lesen und schreiben, auch dann später Deutsch, weil sie Fernsehen schaut oder weil sie einfach Buchstaben buchstabiert, Sachen nachspricht, also sich das alles irgendwie selbst beibringt. Und dann, sie geht auch zum Deutschunterricht, weil dann auch Freunde und eine Freundin von ihr dann mit ihrer Mutter auch da in Kontakt tritt und das dann irgendwie auch sagt, dass sie selbst dahin geht, ob sie dann nicht auch gehen möchte. Aber eigentlich erkämpft sie sich das alles wirklich selbst und auch das Restaurant am Ende übernimmt sie nur, weil sie sich dann irgendwann von ihrem Mann trennt mit den beiden Kindern und dann bei diesem Restaurant anfängt zu arbeiten und das dann später von der Frau auch übernimmt. Also sie ist wirklich, sie hat sich einfach das alles, was sie dann am Ende hat, selbst aufgebaut.
Genau, und die Beziehung zu ihrem Mann ist sehr angespannt. Sie versucht am Anfang total doll, irgendwie in dieser Beziehung aufzugehen und in ihrer Rolle aufzugehen als Ehefrau. Aber das widerspricht quasi dieser Identität, die sie sich selber erarbeiten will. Und Isan, der Mann, stellt sich nach einer Zeit irgendwie als nicht so super engagiert heraus, würde ich einfach jetzt mal glimpflich beschreiben. Also der fängt dann irgendwann das Saufen an und hört auf zu arbeiten und so weiter. Liegt viel irgendwie auf der Tasche von Safda, die ja dann auch anfängt, Geld zu verdienen. Und gleichzeitig verurteilt er sie total dafür, dass sie überhaupt arbeiten geht. Also es ist so dieses Widersprüchliche. Eigentlich erwartet er von ihr eine sehr konservative Rolle, wo sie die Hausfrau macht. Aber auf der anderen Seite ist er total abhängig davon, dass sie eben Geld einbringt, weil er selber gar nichts mehr verdient und halt schnell seinen Job verliert und so. Und das Ganze eskaliert zu einem Punkt, wo Safda dann arbeiten ist und die Kinder sind alleine zu Hause und ihr Mann geht aus und das Haus wird angezündet. Und die Kinder hätten quasi sterben können. Und im Endeffekt landet die Schuld quasi auf Safda, weil sie ja die Mutter ist und sie hätte sich ja kümmern müssen. Obwohl sie ja eigentlich gerade so das den Lebenserhalt, den Unterhalt irgendwie für die Kinder verdient und halt sich irgendwie Nachtschichten um die Ohren schlägt. Und ich fand es total spannend, dass erstmal dieser Brand wird so als Kabelbrand abgetan und medial irgendwie wischiwaschi aufgearbeitet und eigentlich gar nicht so richtig doll untersucht von der Polizei, aber eigentlich ist relativ schnell klar, dass es eben Brandstiftung war und dass halt jemand versucht hat, das Haus anzuzünden, in denen halt viele Familien wohnen mit Migrationshintergrund und dass es halt einfach ein rechtsextremer Anschlag war. So, und das wird einfach gar nicht, das wird von niemandem irgendwie aufgegriffen. Das ist so, das ist klar und danach ist es irgendwie, verliert sich das so. Und diese Angst, die einem damit halt quasi, die einen so verfolgt, die kann man besser vielleicht total fühlen, dass sie halt immer Sorge um ihre Kinder hat und dass sie eben auch nicht mehr mit diesem Mann zusammen sein möchte, der halt die Kinder so vernachlässigt und der ihm zugelassen hat, dass diese Kinder fast verbrennen. Und sie geht dann nach Hause und versucht das ihrer Mutter, deren Eltern deutlich zu machen. Und die sagen so, nee, du gehst jetzt wieder zurück zu deinem Mann, weil das ist deine Rolle, das ist die Rolle, die du einzunehmen hast. Und in dem Moment, wo sie sich dagegen wehrt, verliert sie quasi den Zugang zur Familie und wird halt total ausgeschlossen. Und es dauert Ewigkeiten, bis sie sich irgendwie wieder versöhnen und das passiert halt erst nach dem Tod des Vaters. Und das finde ich total tragisch, dass so dieses Ausgrenzen aus der Familie quasi nicht zu Lebzeiten des Vaters nochmal aufgeklärt werden kann und dass sich da diese Vergebung, die ja eigentlich Ewigkeiten schon in Self-Love stattgefunden hat und die quasi schon Ewigkeiten ihren Eltern so ein Stück weit vergeben hat, dass sie das halt nicht mehr veräußern kann und es dann nicht mehr zur Beerdigung zeitlich schafft, weil sie den Flieger irgendwie verpasst. So, und das fand ich total tragisch, dass es daran quasi endet.
Wobei sie ja am Ende dann wenigstens noch den Ausspruch mit der Mutter hat. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Sefta auf jeden Fall so zentrale Konfliktperson ist, weil an ihr voll viel hängt. Und es wird dann am Ende ja auch, es gibt am Ende dann einen Teil, in dem Emine und Sefta alleine in der Wohnung sind, weil die anderen alle nach Antalya fahren. Und dort findet dann so das einmal nochmal so Aussprechen statt. Dann werfen sie sich auch wirklich alles an den Kopf und es wird alles herausgeholt. Es wird auch erstmal aufgelöst, dass es überhaupt einen größeren Bruder gab, der davor das Hefter dann da war. Ja. Aber krass. Und ich finde es heftig, weil diese ganzen Rassismuserfahrungen, die bei Hefter wahrscheinlich am prägnantesten sind, weil die bei den anderen häufig, also Hakan erlebt auch so ein bisschen was, aber es wird generell einfach immer so am Rande in so Nebensätzen thematisiert, wo ich schon gemerkt habe, so, boah, das, da ist gerade was, aber es wird halt einfach so, also es ist, wird dann einmal kurz angesprochen, aber dann wieder so ein bisschen einfach unter den Tisch gekehrt, weil die Personen das selbst auch nicht unbedingt immer so krass wahrnehmen. Also auch Sefta hat jetzt nie irgendwie so wirklich diesen Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, so scheiße, so wir sollten hier angezündet werden oder so. Oder wenn sie zum Beispiel dann sich bei der Arbeit bewirbt, kommt sie in Kontakt mit einer Frau, die einfach unmöglich mit ihr redet. Und auch das tut sie halt einfach jetzt nicht, sie tut es nicht ab, aber es ist nicht wirklich wichtig in diesem Buch. Und trotzdem war das für mich dann voll krass zu lesen, weil das ist ja dann so die Seite, die wir so ein bisschen nachvollziehen können, so die deutsche Kartoffelseite. Ja, aber also Wohnungsbrand war auf jeden Fall ein krasser Einschnitt irgendwie.
Ja, und du sagst jetzt gerade so, diese Rassismuserfahrungen werden so abgetan. Das hat mich total überrascht, weil mich das total aufgewühlt hat. So die Vorstellung, dass es einfach Menschen gibt, die nach Deutschland kommen in der Erwartung, dass sie sich ja endlich ein gutes Leben irgendwie ermöglichen können oder ein besseres Leben, als sie sich irgendwie im Heimatdorf hätten ermöglichen können. Und dass man da mit sowas konfrontiert wird. Und ich fand das total schrecklich, sich vorzustellen, dass das ja mir selber so fern vorkommt, aber dass es so für so viele Menschen die Realität darstellt. Und da fühlt man, also ich persönlich fühle mich dann so hilflos und war so, boah, irgendwie muss man das viel konkreter angehen und viel konkreter irgendwie Lösungsansätze für solche Problematiken finden, aber das schwebt so, weißt du, man kann das nicht so richtig greifen. Und du sagst jetzt gerade so, dass Hakan irgendwie nur so nebenbei diese Rassismuserfahrungen macht, aber ich fand den Konflikt mit der Polizei total krass, weil das auch nie konkret angesprochen wird, was da eigentlich passiert wird oder was passiert oder was mit ihm getan wird, aber Hakan ist der älteste Sohn. Von ihm wird immer so eine Männerrolle quasi erwartet, dass er schon sehr jung im Alter irgendwie sehr erwachsen sich verhält. Aber der rebelliert so ein bisschen und der stößt irgendwie schnell auf so Breakdance- und Hip-Hop-Kultur und geht darin total auf. Dem wird es aber total verweigert, sich da quasi drin irgendwie so zu entwickeln. Und der sprüht dann nachts mit seinen Kumpels irgendwie ein bisschen Graffiti und ist ein bisschen draufgängerisch unterwegs und wird dann halt hops genommen von den Cops. Und die gehen unglaublich mit dem um. Also, dass der, das ist so unausgesprochen Und man weiß gar nicht genau, was passiert, aber er wird auf jeden Fall misshandelt. In meiner, also wie ich das wahrgenommen habe, ich glaube auch, dass der sexuell...
Er wird geschlagen auf jeden Fall.
Also genau, und ich glaube auch, dass er irgendwie sexuell missbraucht wird. Also dass es irgendwie, dass er sagt, dass er irgendwie, dass sie sein Innerstes durchsuchen und dass er sich ausziehen musste und so. Und dass das irgendwie was ist, was er niemals irgendjemand erzählen könnte und so. Und dass er dann nach Hause geht und versucht, das zu erklären. Also er wird halt von der Polizei nach Hause gebracht. Und er kann nur an dem Gesicht seines Vaters diese absolute Enttäuschung sehen. Und versucht dann zu erklären, die waren ganz, ganz unmöglich zu mir. Und ich bin ein jugendlicher Mensch und die haben sich mir gegenüber total rassistisch verhalten. Und der Vater sagt nur, warum erzählst du mir das? Willst du mich noch mehr demütigen? Was soll ich denn tun? Ich kann eben nicht zur Polizei gehen und die Polizei verklagen. Und so diese Hilflosigkeit des Vaters, das ist wie so ein Schlag ins Gesicht für Hakan, weil er in dem Vater eben immer diese autoritäre Person gesehen hat, die halt immer eine Lösung für alles hat und die irgendwie über diesen Dingen steht. Und also... Für mich war das, ich fand das total erschreckend und ich möchte auch irgendwie, glaube ich, mir gar nicht vorstellen oder genau ausmalen, was da genau passiert ist. Also ich fand das total furchtbar.
Ich fand tatsächlich in dem Buch Hakan, also natürlich ist es sehr schlimm, was ihm passiert ist, das will ich auch gar nicht absprechen, aber ich fand Hakan in dem Buch als sehr stereotypisch. Also ich weiß nicht, er ist auch ein bisschen fern von der Familie, also er ist halt so der große Bruder, Ümit, der Jüngste, der hat halt nicht so wirklich Kontakt zu ihm, weil er ist halt immer so der Große und dann ist er halt schon weg mit seinen Freunden unterwegs. Aber ich hatte so das Gefühl, dass bei Hakan ja sehr viele Stereotypen einfach so abgearbeitet wurden und natürlich stößt er halt mit seinem Verhalten irgendwie auf seine Familie, gegen seine Familie auf und hat auch Konflikte mit seinem Vater. Aber ich finde, er ist halt nicht in diesem Geflecht drin, was die Autorin einfach aufbauen wollte. Und ich finde, da fiel er so ein bisschen raus. Und den Charakter fand ich tatsächlich nicht so wirklich gelungen.
Also ich kann total verstehen, dass du sagst, dass halt Stereotypen aufgegriffen werden. Hatte ich auch das Gefühl, also dass er halt irgendwie, weiß nicht, gebrauchte Karren vertickt und selber irgendwie ein Alfa Romeo fährt und dass ihm das auch so voll viel bedeutet, dass er schnell auf der Autobahn fährt und dieses Rasende und keine Ahnung, dass er irgendwie krumme Geschäfte macht und so weiter. Die Frage ist einfach nur, inwiefern sich diese Stereotypen vielleicht auch selbst entwickeln. Also ob das so ein Ding ist, wenn du halt, wenn das nach außen hin quasi, wenn das Erwartungen sind, die dir auferlegt werden, ob das nicht so eine self-fulfilling prophecy ist. Also dass halt, wenn eine Gesellschaft dich in einer bestimmten Rolle sieht, ob du dann nicht irgendwann selber in diese Rolle gedrückt wirst, die du dann verkörperst. So habe ich das ein bisschen wahrgenommen. Aber ja, voll. Also das ist sehr stereotypisch, diese Darstellung. Auch, dass er halt irgendwie eine deutsche Freundin hat und diese deutsche Freundin niemals zu Hause irgendwie vorstellen könnte. Aber wenn er bei denen zu Besuch ist, halt irgendwie auch sich total unwohl fühlt und irgendwie in so, auch irgendwie mit dem sehr rassistischen Vater, den er als Freizeit-Nazi bezeichnet, irgendwie in Kontakt kommt und so weiter, fand ich auch alles ein bisschen, hatte so ein bisschen diese klischeehafte Nuance. Aber grundsätzlich finde ich, konnte ich so ein bisschen nachvollziehen. Also für mich kam es jetzt nicht aus dem Nichts, dass er sich verhält, wie er sich verhält. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ich muss sagen, Hakan war so ein, ich mochte ihn irgendwie ein bisschen. Ich fand, er war einfach komisch. Also Hakan entscheidet sich zum Beispiel dafür, dass es eine gute Idee sei, mit dem Auto nach Istanbul zur Beerdigung zu fahren, anstatt einfach das Flugzeug zu nehmen. Weil er denkt, er müsste dann, also wenn er die 4 Stunden auf den Flug wartet, dann hat sein Kopf mehr Zeit zum Denken, als wenn er die ganze Zeit auf der Autobahn rast. Und es ist so ein wirrer Gedanke, finde ich, für mich irgendwie, weil ich mich niemals jetzt einfach in ein Auto setzen würde und dann so mehrere 10 Stunden noch durchballern würde auf der Autobahn mit Red Bull. Aber so ist er halt. Und auch so diese Seite, die mit dem Hip-Hop groß wird, dass er so ein Hip-Hop-Boy ist, finde ich richtig süß. Und dann fängt er an zu tanzen. Das ist eigentlich übelst cool. Also da war irgendwie, ich konnte mich damit auch so, also mit dieser Seite identifizieren, weil ich auch dieses ganze so Haus der Jugend, man geht so tanzen, hat so irgendwie so, sieht Leute tanzen und sowas. Diese Faszination dahinter konnte ich voll fühlen. Aber an sich fand ich dieses ganze Stereotypische kam bei ihm super gut raus, wenn er mit dem Vater von seiner Freundin in Kontakt getreten ist, weil der wollte immer so von ihm einfach so hören, so, ja, ihr Türken seid ja so. Und Hakan hat dann gesagt, ja, hat ihn dann einfach bestätigt, weil er auch keinen Bock auf diese Konversation hatte, ihm da irgendwas zu erklären. Meinte so, ja, klar, die sind alle so. Und wurde dann aber auch selbst irgendwie von der Gesellschaft da so ein bisschen reingedrängt, dass er dann auch am Ende auf der Autobahn gerast ist und, keine Ahnung, so ein bisschen so das erfüllt hat, was der Vater so ganz stereotypisch über allgemein die ganze Gesellschaft gesagt hat.
Cool, ich darf. Nein, jetzt haben wir über den ältesten Sohn gesprochen. Ich möchte jetzt als Parallele dazu auch über den jüngsten Sohn sprechen, und zwar Ümit. Ja, wie gesagt, Hakan fand ich sehr stereotypisch, und ich muss leider sagen, Ümit fand ich in dem Buch auch sehr flach dargestellt. Also er fiel aus diesem Raster von der Verzweigung, von diesem Familiengeflecht aus meiner Sicht auch so ein bisschen raus. Also er hat auch ein sehr schweres Päckchen zu tragen. Ist ja auch das zweite Kapitel nach Hüseyin. Also er spielt gerne Fußball, ist halt so der Jüngste und hat in dem Fußballverein seine Homosexualität erkannt. Und da wird er von seinem Fußballtrainer zu so einem, in Anführungszeichen, Doktor geschickt, damit er seine Homosexualität heilt. Und es wird von ihm gesagt, so, ja, das ist total schlecht, dass du sowas machst und du bist krank und das muss jetzt geheilt werden. Und wenn du das spürst, dann verletzt dich irgendwie selber mit so einem Gummiband ums Handgelenk und hier hast du Tabletten, falls es ganz schlimm wird. Und aufgrund dessen, dass er halt so von dem Trainer auch so ein bisschen erpresst wird, ja, wenn du nicht gehst, dann sage ich es deinem Vater. Und das ist für ihn so die totale Katastrophe. Also er will halt so der kleine, süße Junge halt sein und seinen Vater nicht enttäuschen. Und deswegen geht er halt zu diesem Doktor und versucht das auch so ein bisschen zu verstecken. Also er darf nicht mehr zum Fußballtraining, bis er halt geheilt ist. Und dann sitzt da irgendwie im Kalten an einem Fluss oder so und versucht das halt so zu verbergen. Also ich war sehr, sehr berührt von dieser Geschichte. Und es kommt auch so ein bisschen bei Peri, aus Peris Sicht, merkt man so ein bisschen, ja, er steht halt unter diesen Tabletten, die er genommen hat, was auch immer das ist. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber er fällt so ein bisschen durch diesen Roman einfach so ein bisschen durch. Also er kommt bei Peri nochmal vor und das war's dann. Also er hat nicht so wirklich, also er ist in diesem Familiengeflecht nicht so wirklich drinne, obwohl jetzt nicht so ein krasser Altersunterschied, glaube ich, besteht zwischen der nächstjüngeren. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also es fällt so gar keinem auf, dass es ihm schlecht geht. Okay, das kann vielleicht sein, wenn das gut versteckt. Aber dass seine Geschichte so gar nicht, also das Kapitel ist zu Ende und dann wird halt gar nicht mehr diese Geschichte aufgegriffen.
Ja, aber ich glaube, ich fand das persönlich ziemlich telling, dass der halt einfach dann so wenig wahrgenommen wird und dass er so wenig irgendwie anerkannt wird in seiner Problematik, die er ja selber irgendwie durchlebt. Und dass es eben niemandem bewusst ist. Niemand weiß, dass er zu dieser Therapie geht, diese komische Conversion Therapy, wo eben irgendwie das abgesprochen wird, dass irgendwie seine Sexualität, dass es die überhaupt gibt, so. Und dass es eigentlich was Krankhaftes ist und keine Ahnung. Total furchtbar. Und auch total prägend für so einen jungen Menschen, der irgendwie selber gar nicht sich damit auseinandersetzen kann und selber auch fragt, so, gibt es nicht was viel Schlimmeres als verliebt zu sein? So, könnte es nicht viel schlimmer sein? So, warum werde ich denn so behandelt, als wäre das jetzt irgendwie totales Drama? Warum wird das behandelt, als wäre das eine Krankheit? Und er versteht selber gar nicht, wo die Problematik liegt, aber weiß, dass er das machen muss, um halt quasi wieder Fußball spielen zu dürfen. Und dass er später so wenig vorkommt, liegt, glaube ich, daran, dass er so zurückgezogen ist. Also Peri sagt ja irgendwie so, sie hat ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass er sich hinter seinen gekrümmten Schultern versteckt und dass er irgendwie gar nicht mehr aktiv am Familienleben teilhat. Und sie tut das so als so pubertäre Verhaltensweisen ab. Aber es kann eben auch sein, dass der einfach total zugeklatscht ist von diesen Medikamenten oder dass er halt irgendwie von seinen eigenen Gedanken so überwältigt ist, dass er das eben nicht äußern kann und dass er eben sich total zurückzieht. Und so habe ich das irgendwie wahrgenommen, dass er halt so eine kleine Rolle dann im Endeffekt spielt. Und dass er den Tod seines Vaters auch überhaupt gar nicht verarbeiten kann. Also, dass er gar nicht weiß, wo er hin soll mit sich selber und dann halt auch immer anfängt, immer mehr von diesen Tabletten einzuschmeißen, damit er eben nicht mehr so viel denkt. Und dass er zu sich und selber irgendwie zu seinem Körper total das verschrumpfende Verhältnis hat und so weiter. Also, ich fand das total krass. Aber ja, also er verliert auf jeden Fall so ein bisschen die Bedeutung, die er ja in dem ersten Kapitel nach dem Tod des Vaters irgendwie hat im Laufe der Geschichte. Aber das fand ich irgendwie, hatte auch so seine eigene Tragweite, glaube ich.
Auf ihn wird ja auch richtig viel abgeladen. Also ich meine, Ümit ist 15, glaube ich, ne? Als sie nach Istanbul zur Beerdigung kommen. Und weil Hakan nicht da ist, so sein größerer Bruder, ist er dann plötzlich so die einzige männliche Person in diesem ganzen Konstrukt. Und auf ihn wird dann ganz viel abgeladen. Also auch die, er trifft dann plötzlich ganz viele Verwandte, die irgendwie alle zu diesem, zur Beileidsbekundung kommen. damit ist er voll überfordert, während er sich die ganze Zeit auch fragt, so, was würde sein Vater jetzt von ihm wollen? Und dann kommt er in diese Mannrolle, er muss seinen, das fand ich übelst krass, er muss seinen toten Vater waschen. Das ist, und da kippt er einfach um. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht, also keine Ahnung, so je nachdem, wie man zum Tod steht, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann plötzlich die eigene Erziehungs- oder Elternperson dann zu waschen. Und das war auch so ein absoluter Rollenkonflikt, hatte ich das Gefühl, weil er war für sich super mit sich selbst beschäftigt. Er ist halt immer noch also Teenager, ne, mit 15. Ich weiß nicht, so, da hatten wir alle irgendwie Probleme. Und bei ihm ist es dann noch so viel mehr, weil er dann einmal diese sexuelle Identität hat, die er irgendwie nicht seiner Familie sagen kann. Dann hat er plötzlich diese Vater, also diese Mannrolle, die auf ihm so ein bisschen draufgedrückt wird, wo er sich trotzdem noch zurückzieht. Und ich fand, bei ihm wird zum ersten Mal so, fand ich richtig schön, dass er Peri so ein bisschen einführt und er macht so Löcher auf, die dann in ihrem Kapitel gefüllt werden. Also das fand ich sehr gut, weil sein Kapitel ist auch das erste am Buchanfang, nachdem Hussein stirbt. Und ich hatte das Gefühl, man kommt ganz gut dadurch rein. Also es wird irgendwie so seine Probleme erzählt, so seine Sicht ein bisschen. Aber dann habe ich mir Fragen gestellt, die dann im Kapitel von Peri sozusagen erfüllt wurden oder beantwortet. Und das war dann auch so dieses Schema, was sich so ein bisschen durch den Rest des Buches gezogen hat.
Ja, das habe ich auch voll als Stärke des Buchs wahrgenommen. Also, dass halt quasi eine Person ihre eigene Sichtweise erzählt und die Lücken offen lässt, die man sich selber nicht erklären kann, weil man eben nicht die andere Person so durchschauen kann. Und die jeweils andere Person erfüllt dann diese Lücken und im Endeffekt hast du eine große Geschichte. Das fand ich super spannend. Jetzt haben wir so alle einzelnen Charaktere einmal aufgegriffen. Vielleicht wollen wir einmal ganz kurz quasi so den Bogen spannen und einmal das Ende besprechen. Spoiler, 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 Achtung, Achtung, jetzt wird's schlimm. am Ende, nachdem sich Sefta und Emine eben ausgesprochen haben und irgendwie einmal alles an den Kopf geworfen haben, was sich irgendwie über die Jahre angeschaut hat, gehen die beide ins Bett und dann passiert ein riesengroßes Erdbeben und beide werden quasi begraben unter den Resten dieser Wohnung. Und die sterben dann, beziehungsweise ist es nicht ganz klar, ob Sefta auch stirbt, aber Emine stirbt unter dem Schutt des Hauses, wo sie quasi begraben ist, und er steckt dann da. Wie habt ihr das wahrgenommen? War das für euch einfach irgendwie so, war das das tragische Ende einer tragischen Geschichte oder war das irgendwie der easy way out, um halt einen Konflikt zu lösen, der so einfach eigentlich gar nicht zu lösen ist?
Ich würde eher sagen, das war der easy way out. Also es ist halt einfach so ein ultra großer Konflikt. Wir hatten ja schon eben gesagt, Sefta und Emine sprechen halt am Abend vor dem Erdbeben sich nochmal aus. Ob das dann wirklich helfen würde bei ihrer Mutter-Tochter-Beziehung, ist halt fraglich. Vor allem auch, wie lange diese Aussprache dann halten würde. Und ich hatte halt so das Gefühl, dadurch, dass das Erdbeben kommt, sollte das halt alles zu so einem gezwungenen Ende geführt werden. Also mich hat das nicht so ganz abgeholt.
Ich muss sagen, ich habe mich selbst gespoilert. Es war ein bisschen blöd. Ich habe nämlich parallel zum Lesen des Buches einen Podcast gehört von drei türkischen Frauen, die das auch besprochen haben, weil mich einfach so die Perspektive interessiert hat. Und ich war dann irgendwann so weit, dass die im Podcast das Ende besprochen haben und ich war noch gar nicht da und dachte mir nur so, huh, ein Erdbeben, interessant. Deswegen habe ich schon die letzten Seiten gelesen mit der Erwartung, dass es irgendwann kommen wird. Ich fand, es war irgendwie bezeichnend, dass sie in der Wohnung, die eigentlich so diese ganzen Konflikte erstmal wieder hochgeholt hat, die Hussein dann gekauft hat, wo sie alle hinkommen, dass das auch am Ende der Ort ist, wo Emine und Sefta sterben und dass es auch die beiden Personen sind, die eigentlich so diesen zentralen, sie waren für mich schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt des ganzen Konflikts, weil Emine natürlich als Mutter mit allen Kindern so in Berührung kam und Sefta halt so die Person war, an der ganz viel festgemacht wurde. Sie hat zum Beispiel ja da auch erst von ihrem großen Bruder erfahren. Und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich generell nicht so Fan von so Enden. Also so dieses Ende aller Alice im Wunderland, wo man dann einfach aufwacht und es war alles nur ein Traum oder nicht. Es ist für mich ein bisschen gleichgesetzt mit so einem Ende, wo mehrere Personen sterben, weil das auch so eine Konfliktlösung ist, die relativ einfach ist. Ich weiß aber auch, ehrlich gesagt, ich glaube, es war ein easy way out, aber vielleicht auch ein guter way out, weil die Frage ist, wo wäre es weiter hingegangen? Also sie haben sich ja wirklich alle ausgesprochen zu dem Zeitpunkt und mit dieser ganzen Geschichte, mit den ganzen Jahren, die das alles aufgebaut wurde, wäre es für mich genauso unlogisch gewesen, wenn es plötzlich ein Happy End gegeben hätte, wo sie alle in Antalya am Strand sind. Deswegen kam es nicht so überraschend, aber ich fand, es war ein ganz passendes Bild, dass sie am Ende dann unter diesen Steinen liegen.
Genau, also so bildlich habe ich das auch wahrgenommen. Also erstmal dieser Kreis, der sich schließt, das Buch fängt an mit dem Tod eines Elternteils und endet mit dem Tod des anderen. Aber diese kontrastreiche Erwartung dem Tod gegenüber, also dass Hussein total unerwartet stirbt und quasi jahrelang gearbeitet hat und gerackert hat, um sich diese Wohnung zu irgendwie leisten zu können und sich das zu ermöglichen. Und dann steht er endlich in der voll eingerichteten Wohnung und stirbt einfach plötzlich an einem Herzinfarkt. Total unvorbereitet und total unerwartet. Und im Kontrast dazu halt Emine, die einfach an einem Punkt ist, wo sie selber auch sagt, also im letzten Kapitel mehrfach erwähnt, wenn jetzt das Ende kommen würde, ich wäre bereit. Und wo sie auch irgendwie ein bisschen hofft, dass sie quasi zu ihrem verstorbenen Sohn, zu ihrem verstorbenen Mann irgendwie kommen kann. Und wo sie auch mit offenen Armen das quasi so ein bisschen begrüßt. Also so dieser Kontrast und gleichzeitig halt der Bogen, der gespannt wird, die Geschichte in so zwei Tode einrappt von halt den Oberhäuptern der Familie. Und gleichzeitig, was du eben gesagt hast, das mit der Wohnung, dass die Wohnung quasi die Konflikte aufwühlt und gleichzeitig sie dann quasi begräbt, dass sie unter der Last der Wohnung quasi stirbt, fand ich irgendwie sehr spannend. Und ich würde gar nicht sagen, dass es der easy, oder ja, vielleicht ein bisschen, aber ich fand, es war auch irgendwie sehr bezeichnend für die Geschichte der Familie. Also, dass es quasi, dass es sowas Endgültiges hat und dass es irgendwie dieses tragische Ende nimmt, dass sie sich gerade ausgesprochen haben und man hätte gerade die Problematiken irgendwie nochmal angehen können. Also sobald man das quasi kommuniziert, was eigentlich die Problematik ist, dass man dann quasi erst die Grundlage hat, um das zu besprechen oder um da irgendwie eine Lösung zu finden. Es ist gerade diese Grundlage geschaffen und dann versterben die. Und es gibt gar nicht so diese Hoffnung, dass es halt quasi, dass sich das irgendwie gelohnt hat. Dass sich so dieses ganze Aussprechen, dieser ganze Konflikt, der ja total schmerzhaft für alle Beteiligten war, dass sich das gelohnt hat, weil es eben ein Ende findet darin, dass sie halt ersticken in den Trümmern des Hauses. So.
Aber dieses Verzweiflungsgefühl, ich weiß nicht, ob, also ich, für mich war es ein bisschen Verzweiflung, als ich das gelesen habe, weil ich so dachte, so nein, so, bitte jetzt nicht, weil, wie du schon gerade gesagt hast, sie haben sich gerade ausgesprochen. Das war so ein Gefühl, das sich für mich durch das ganze Buch gezogen hat, weil die Beziehung zwischen denen ja immer, also die sind teilweise wirklich zerrüttet, teilweise einfach, da sind wirklich Lücken, dass die ganzen Personen, also man lernt die ja wirklich nur kennen in den einzelnen Kapiteln. Und wenn ich dann das Kapitel danach lese und die Person dann da, drin vorkommt, die ich davor kennengelernt habe, wo ich nachvollziehen kann, wie sie handelt und was sie denkt, dann habe ich immer so diese Situation gedacht, wo ich einfach war so, bitte so mach das nicht, so oder keine Ahnung, so es könnte so einfach sein. Weil ich die Perspektive hatte in beide Seiten in diesem Konflikt. Und es war dann im Endeffekt bei Emine und Sefta dann genauso, weil ich auch wieder dieses Gefühl hatte, es könnte, diese Lösung des Konflikts steht so kurz davor, wenn beide sich einfach jetzt gerade öffnen, wenn beide sich jetzt auch den anderen öffnen oder das, was sie gerade zusammen so an Emotionen gelöst haben, irgendwie das dann so den anderen Familienmitgliedern auch weitergeben. Aber dann kam dieser Cut. Und es ist genauso wie vorher, auch obwohl man diese ganzen eigenen Perspektiven hatten, wurde es nicht aufgelöst und genau dann wurde es auch nicht aufgelöst.
Glaubt ihr, dass Sefta gestorben ist?
Ich glaube, die waren nicht unter den größten Bruchstücken. Ich glaube, die hat ja auch noch versucht, Emine so ein bisschen rauszubuddeln. Also war auch eingesperrt auf jeden Fall unter dem Schutt, aber ich glaube nicht so krass wie Emine.
Also ich habe so ein bisschen an dem Punkt, also Sefta sagt die ganze Zeit auch so, sie werden kommen, sie werden uns hier finden, sie werden uns retten und niemand weiß genau, wer diese ominösen sie eigentlich sind und wer genau zur Rettung irgendwie kommen soll. Und an dem Punkt, wo Emine sagt, dass die Stimme von ihr quasi erstickt und nicht mehr zu hören ist, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist sie auch gestorben. Und das fand ich sehr tragisch, die Vorstellung, dass halt die zwei kleinen Kinder dann irgendwie noch jetzt ohne Mutter aufwachsen, dass sie gerade in der Position sind, wo sie gerade erreicht hat, was sie eigentlich immer wollte, dass sie diese eigenständige Person endlich verkörpern kann. Und wo sie sich endlich ausgesprochen hat, das, was sie einfach so lange wollte, fand ich irgendwie, es hat mich einfach sehr traurig gemacht. Ich habe auch ein paar Tränen verdrückt tatsächlich. Mhm. Also ich fand das eigentlich ganz schlimm.
Aber jetzt haben wir über alle Personen gesprochen, wir haben über das Ende des Buches gesprochen, aber wir haben noch nicht über den Titel des Buches gesprochen. Und zwar ist das Jinns. Ich glaube, ich weiß, welchen Podcast du gehört hast, Anna. Ich habe da, glaube ich, auch schon mal ein bisschen reingepliert, habe mich aber nicht spoilern lassen.
Good for you.
Also ich bin nicht in der türkischen Geschichte bewandert, auch nicht in der muslimischen, also in deren Religion, sorry. Ja, Erkältungsgedächtnis. Aber dieses Wort Jinns ist halt einfach ein sehr schwieriges Wort in dieser Religion, weil es halt so das Böse verkörpert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nicht unbedingt. Ich habe ein bisschen was gelesen und okay, einmal kurz. Anna liest sich im Internet ein, Stunde. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn ich es nicht richtig verstanden habe, dann Entschuldigung an dieser Stelle. Es ist anscheinend so, dass im Koran Jinns zusammen mit Menschen einfach parallel auf der Erde existieren. Das sind Wesen, die sind aus rauchlosem Feuer, sagt man zumindest. Aber Mohammed hat zum Beispiel den Koran auch für Jinns geschrieben, genauso wie für Menschen, wird gesagt. Und die sind an sich nicht gut oder böse, zumindest was diese literarische Auslegung angeht. In der Volksglaubenwahrnehmung dann eher schon. Also wir kennen ja auch jetzt Jinns wahrscheinlich eher aus Geschichten, so Geister, irgendwie geisterhafte Wesen, die irgendwas besetzen. Und das kann halt auch in diesem Volksglauben passieren, dass Menschen von Jinns besetzt werden können. Die sind generell auch unsichtbar, aber jetzt nicht prinzipiell böse. Ich glaube aber, dass es durchaus auch eine Auslegungssache ist.
Genau, weil in der Geschichte selber ist es ja so, dass das was Angsteinflößendes ist und dass es irgendwie total gruselig erscheint und dass sie auch davon spricht, dass Menschen von Jinns besessen sind und dass es irgendwie so negativ konnotiert sind. Und sie sagt dann selber, also Peri sagt dann an irgendeiner Stelle, und wahrscheinlich haben wir alle unsere Jinns. Sie setzt das ein bisschen gleich mit so der Last, mit den Päckchen in Anführungsstrichen, die jeder irgendwie zu tragen hat, mit diesen negativen Gedanken, die jeden verfolgen. Und da wird quasi dieses Übertragene, dieses Mythische, dieses Fabelwesenartige quasi auf die eigene mentale irgendwie Verfassung quasi so ein bisschen herabgebrochen. Und Jinns sind auf einmal nicht mehr dieses total mystische, gruselige, was Kindern irgendwie Angst einjagt, sondern das auf einmal so mentale Krankheit oder mentale Probleme, Belastung, die jeder irgendwie erfährt. Und da ist auf einmal für mich ein bisschen Sinn ergeben. Also grundsätzlich fand ich, wurde das irgendwie sehr wenig aufgegriffen. Also ich war die ganze Zeit so, okay, wann kommt es denn jetzt? So, wo kommen denn diese Wesen, die irgendwie im Titel versprochen wurden? Und sind dann eigentlich im Grunde eigentlich die einzelnen Problematiken, die ja in jedem einzelnen Kapitel ausschließlich quasi befasst oder besprochen werden.
Ja, und die Personen daran hindern, darüber zu sprechen. Also nehmen wir einfach mal Ümit, dass er halt zu diesem Doktor geschickt wird. Ich hatte auch vielleicht gedacht, dass man sich diese Erzählperspektive von Emine und Hüseyin ganz gut aus dieser Djinn-Perspektive vorstellen könnte. Also dass halt dieses kleine Wesen, sei es jetzt gut, sei es jetzt böse, von oben auf diese Person drauf starrt und sozusagen mit ihr spricht. Das hatte ich so im Kopf.
Ja, vor allem, weil das auch das erste Kapitel ist. Da dachte ich mir schon, so dass sowas kommt jetzt, aber dann so mit dem Wechsel der Erzählperspektive weg von dieser Du-Rede hin zu erlebter Rede, ist es, glaube ich, war es dann plötzlich klar, dass es jetzt nicht irgendwie so einen kleinen Geist gibt. Aber für mich waren das immer so wie Geister der Vergangenheit, also irgendwie auch was aus einem herausgekommen ist. Die ganzen kleinen Dinge, die man irgendwie nicht erzählt, was aber einen irgendwie belastet, was einen auch zu der Person macht, die man dann im Verlauf der Geschichte wird, später ist, keine Ahnung. Also diese ganzen Konflikte, alles, das waren wie so kleine, also in meinem Kopf waren es wie so Sachen, die einfach drumherum gewabert sind, die ganzen Interaktionen untereinander permanent beeinflusst haben und den Konflikt auch eigentlich erst hervorgerufen haben, weil da ja wirklich, also die Konflikte hätten wahrscheinlich einfacher gelöst werden können, wenn sich alle ausgesprochen hätten, aber das haben sie nicht, weil sie alle so ihre eigenen kleinen Geister irgendwie hatten.
Genau, alle hatten ihre eigenen Jinns irgendwie.
Mhm. Ne? Also Message von der Geschichte, einfach Leute, redet mehr miteinander.
Ja, voll, also, kommuniziert einfach besser.
Vor allem dieser Konflikt zwischen Hüseyin und Emine, also wenn die halt miteinander geredet hätten, aber die verschleppen das ja über Jahrzehnte. Also habe ich gedacht so, Leute, redet miteinander.
Ich habe das tatsächlich so wahrgenommen, als wäre das einfach krass kulturell bedingt. Also in einer Kultur, in der irgendwie so diese Intimitäten total fremd sind oder so ein bisschen verheimlicht werden, wo die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes irgendwie total klar strukturiert sind und total vorgegeben sind und wo das einfach so zu laufen hat. Also es entwickelt sich ja so eine Dynamik zwischen den beiden, wo es einfach weitergehen muss. Und dass dann einfach irgendwann der Raum fehlt, um die eigenen Gedanken so zu äußern oder die eigenen Problematiken so zu äußern.
Gute Seiten, schlechte Seiten.
Wie gesagt, insgesamt finde ich, werden in diesem Buch extrem viele große Themen aufgemacht und extrem beiläufig behandelt. Also nicht negativ, nicht genug behandelt, sondern einfach so als grundlegende Konflikte einer Existenz irgendwie aufgefasst und nicht gelöst, weil man irgendwelche Konflikte eben nicht lösen kann. Also einmal das der türkisch-kurdische Konflikt, der ja quasi sich in der Familie selber entlädt und der da irgendwie ausgetragen wird, dass die in ihrer eigenen Identität so wankelmütig sind. Oder Patriarchalstrukturen, die sich ausüben auf die ganze Familie und irgendwie so viel Leid und irgendwie so viel Unschönes mit sich bringen. Identität an sich und Sexualität, Queerphobie und solche Sachen, so riesengroße Themen, die alleine als Einzelnes schon einfach Gesprächsstoff für mehrere Romane geben würde, werden hier einfach irgendwie so zusammenfassend als Ganzes und als irgendwie verwobenes und verflochtenes quasi aufgegriffen und so behandelt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah krass, ja stimmt, das spielt irgendwie alles zusammen und das löst eben auch ganz viele verschiedene Dinge in jedem Einzelnen aus und irgendwie insgesamt fand ich war total baff, als ich das Buch zu Ende hatte, war ich so, boah krass, okay, wow, damn.
Ja, ich fand es sehr intensiv. Also ich muss sagen, ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch, auch kein gut und kein schlecht, was man so urteilen kann darüber, wie die Konflikte da aussehen. Aber mir war es manchmal ein bisschen viel, weil es kam wirklich, jedes Kapitel kam generell neuer Eindruck, weil neue Personen, in die ich reingeschaut habe, neue Geschichte, neue Informationen. Und dann auch noch die Anzahl an Konflikten, also vor allem, dass dann bei Piri zum Beispiel sich ihr Ex-Freund umgebracht hat, das waren Dinge, die waren einfach sehr intensiv und sehr viel für mich und sind dann aber leider in diesem ganzen Fluss im Buch so ein bisschen untergegangen, weil es schon so, also in meinem Kopf ist schon so viel passiert, dass ich dann manchmal gar nicht den Platz hatte, der Person auch noch einen weiteren Konflikt einzuräumen, weil ich erstmal damit beschäftigt war, mich mit den anderen auseinanderzusetzen.
Ja, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ja, schon gerade, wie ich schon gerade eben gesagt hatte, dass ich zum Beispiel Ümit oder so viel zu flach finde, aber ich kann auch Roses Einwand dann verstehen, dass dann aus der anderen Perspektive dann wieder so die Lücken gefüllt werden sozusagen. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass dieses Buch zu Recht für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Ich fand insgesamt das sehr bewegend. Ich glaube, so die negativen Aspekte, die ich nochmal aufgreifen wollen würde, sind so dieses unter den Tisch kehren von bestimmten Situationen, die auf der einen Seite irgendwie verständlich sind, wenn du sie halt als erzählende Person auch selber nicht aufgearbeitet hast, aber wo ich das Gefühl habe, mir als Leserin wird in dem Moment sowas aufgeladen, dass ich das Gefühl habe, dass ich in meiner eigenen Vorstellung so diese Lücken fülle und offensichtlich immer von dem Schlimmsten ausgehe und überhaupt gar nicht weiß, was wirklich passiert. Du hast eine sehr unzuverlässige Erzählweise, weil halt Menschen einfach nicht offen damit umgehen, was ihnen passiert ist. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich werde jetzt krass voll mir selber überlassen. In dieser Situation weiß ich gar nicht, was eigentlich die Wahrheit ist. Und das fand ich an ein paar Stellen ein bisschen verwirrend, aber insgesamt hat das irgendwie für mich so die eigene Umgangsweise mit Problemen der einzelnen Charaktere nochmal sehr, ja, verdeutlicht, glaube ich.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachempfinden. Ich sage jetzt mal, wenn du was Negatives gesagt hast, dann sage ich gerade was Positives, was für mich sehr prägnant war. Ich bin normalerweise kein Fan davon, wenn in Büchern so häufig in der Persönlichkeit gesprungen wird. Ich finde es schön, wenn man Einblick in mehrere Charaktere hat, aber je mehr es werden, desto unübersichtlicher wird es. Und ich hatte auch hier ein bisschen die Angst, dass gerade weil ja rückblickend eine Familiengeschichte erzählt wird, dass ich da mich ein bisschen verliere. Und ich muss sagen, ich war total Fan davon, dass diese ganzen Kapitel aufgeteilt wurden in unterschiedliche Personen. Und das lag zum einen voll daran, dass sich einfach die Wortwahl und der Schreibstil ja geändert hat pro Kapitel und ich habe das geliebt. Also ich habe mich in Hakans langen Sätzen verloren. Ich habe mit Peri mitgefühlt, wenn sie irgendwie so rumphilosophiert hat. Ich habe dadurch so viel Nähe zu diesen Personen aufgebaut. Das fand ich super schön und auch die Art und Weise, wie diese eine eigentlich stringente Geschichte verschachtelt wurde, dass sich nichts gedoppelt hat. Es wurde mir auch nicht langweilig. So auch wenn es eigentlich die ganze Zeit um diesen einen Konflikt geht und sich ja wirklich dann, wenn mal Handlung passiert, dann wirklich auch in Istanbul abspielt, hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwie langweilig wird oder dass ich das doppelt, auch wenn die ganzen Charaktere dann natürlich dasselbe in dieser Situation erleben. Das fand ich sehr schön und sehr intensiv.
Ja, ich kann dir auch nur zustimmen, diese Perspektiven, dass sie auch vor allem so klar abgegrenzt waren in sich selber, aber dann doch aus einer anderen Perspektive wieder durch die verschiedenen Sichtweisen beschrieben wurden. Muss man auch echt mal eine Lanze brechen für dieses Schreibtalent von Fatma Aydemir. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich als nächstes Ellbogen lesen werde. Mal schauen, ob das auch genauso gut geschrieben werden, weil ich sehe das wirklich als Kunst an, so klar in so einer, ja, in so einer Schreibweise einen aus einer Carrasca-Perspektive auch ihm so eine Persönlichkeit zu geben, wie du schon gesagt hattest, Rosa am Anfang, also dass Emine ganz viele Fragezeichen hat in ihren Sätzen, dass Hakan so lange Sätze hat und dass das dann von einem auf dem anderen Kapitel zack zu Ende ist und dass man wieder voll in dieser anderen Person drin ist. Also das fand ich sehr bewundernswert.
Ja, voll. Ich glaube, wir haben das Ganze jetzt gerade sehr abgerundet und ich würde noch einmal so abschließend die Frage stellen, würdet ihr es weiterempfehlen? Was ist euer Eindruck?
Ja, auf jeden Fall.
Ich auch. Voll, ja, schon.
Ja gut, dann eine einstimmige Leseempfehlung des von allen Seiten Podcasts an dieser Stelle. Zieht euch das rein, ich finde es mega krass und das hat mir sehr viel, sehr doll die Augen geöffnet, meine eigene Ignoranz mir sehr oft vor Augen geführt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich ganz, ganz viele Dinge gar nicht weiß und es einfach dagegen nichts Besseres gibt, als sich damit zu befassen. Das fand ich für mich selber, also ich glaube, ich bin, das klingt sehr pathetisch, aber ich bin auch ein bisschen dran gewachsen. Und das finde ich, was Besseres kann einem in einem literarischen Kontext nicht passieren. Ja.
Ich bin mal gespannt auf die Verleihung des Buchpreises.
Ja, genau. Mal sehen, was da kommt. Ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen.
Ja, wie gesagt, Fatma Aydemir ist auf der Shortlist. Das heißt, sie gehört zu diesen 5 Finalisten, die es dann wahrscheinlich werden, irgendwie. Ich habe mir nicht genau durchgelesen, wie gesagt, ich war krank, wie genau so eine Nominierung, vor allem der Buchpreis, funktioniert. Aber ja.
Ganz kurz, was wollen wir noch?
Achso,
das
ja.
Fass kurz
ja,
aufmachen?
Gern.
Also generell kann ich auf jeden Fall sagen, der wird ja jetzt bei der Frankfurter Buchmesse verliehen und es ist ein finanzieller Preis. Also sie hat auch, von Meidemi hat ja auch schon einen Preis gewonnen, um das Buch überhaupt zu schreiben, diesen Paul-Gernhardt-Preis 2020, um überhaupt dann das, also Djinns schreiben zu können. Und die Verleihung jetzt ist, glaube ich, eigentlich eine finanzielle Verleihung. Also man kriegt ein Preisgeld, die anderen, es ist auch nicht nur ein, es gibt nicht nur ein Gewinnerbuch, sondern auch andere Bücher kriegen dann trotzdem auch Geld. Ist so ein bisschen in der Sache von, ist das jetzt einfach eigentlich nur ein bisschen monetarisierte Werbung für den Buchmarkt oder ist es wirklich ein ernsthafter Preis? Also darüber kann man diskutieren. Aber generell ist es, glaube ich, also wäre das Buch für mich schon ein verdienter Gewinner.
Auf jeden Fall. Dann drücken wir mal fest die Daumen, dass dann aus dem nächsten Preisgeld ein ebenso wunderschöner Roman entsteht. Und ich glaube,
wir sind am Ende der Folge und schon mal vielleicht ein kleiner Disclaimer zur nächsten Folge. Dann wäre es ja kurz vor Halloween, glaube ich, wenn wir da dran sind. Das heißt, ich würde sagen, wir suchen uns ein schönes Horrorbuch aus, oder?
Und dann Podcast mit Kostüm.
Oh, okay.
Im Dunkeln.
Das diskutieren wir nochmal im Privaten.
Und na schade, Süßigkeiten und wir machen richtig die ganze Zeit so richtig ätzend, kruschelnd das Papier auf.
Ja. ASMR.
Ja, das wird dann noch so ein Hörbuch-Podcast.
Ja, freut euch drauf.
Lasst euch überraschen.
Klasse. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Bücher-Podcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. Von.allen.seiten.podcast.